provisorisch legal. Der Drogenpodcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge provisorisch legal. Ich bin Lydia und heute ist jemand eingeladen, die bereits in einer Folge zu hören war. Die Historikerin Helena Barob hat ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Der große Rausch, in dem Verflechtungen, Missverständnisse und die Konstruktion des Drogenproblems historisch nachgezeichnet werden. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, schön, dass ich wieder da sein darf.
Über dein neues Buch wollen wir heute sprechen. Und weil wir uns das letzte Mal mit der Drogenpolitik ab den 1950er Jahren beschäftigt haben, werden wir heute ein bisschen früher einsteigen und uns vor allem mit der Frage beschäftigen, wann das Drogenproblem eigentlich zu einem solchen wurde und welche Entwicklungen und Interessen dabei eine Rolle gespielt haben. Und starten sollten wir vielleicht auch so, wie du auch mit im Buch startest, nämlich wann eigentlich diese Abgrenzung von Medikament und Droge stattgefunden hat und mit welchen Kriterien. Also was macht eine Substanz zu einer Droge und was zu einem Medikament?
Genau, da gibt es natürlich in der Geschichte immer tausend Möglichkeiten, wie man anfangen kann, ne? Also in der Geschichtswissenschaft ist ja immer eine ganz wichtige Frage, die man sich am Anfang stellt, wo fängt eigentlich die Geschichte an? Ja, und da gibt es natürlich immer ganz viele verschiedene Antworten drauf. Wenn man aber so ein Buch schreibt, muss man nun mal irgendwo anfangen. Und ich fange immer ganz gerne an bei einer Szene, die spielt 1804 in London. Wir stellen uns vor, es ist ein relativ ungemütliches Wetter draußen und wir haben einen jungen Mann, der studiert in Oxford. Und hat eine Gewohnheit, der steckt nämlich jeden Tag seinen Kopf in kaltes Wasser. Das hält er irgendwie für gesund und hat das Gefühl, das muss man so machen. Und dann hat er das aber für ein paar Tage vergessen und wacht eines Nachts mit Zahnschmerzen auf. Und dann in seinem Dudel irgendwie mitten in der Nacht so im Halbschlaf denkt er, oh, das liegt bestimmt daran, dass ich meinen Kopf nicht in kaltes Wasser gesteckt habe. Steht also auf, steckt den Kopf in die Waschschüssel, legt sich mit nassen Haaren wieder ins Bett. Ja, und wacht am nächsten Morgen auf mit furchtbaren Kopfschmerzen. Also es sind jetzt nicht mehr nur die Zähne, die ihm wehtun, sondern auch der Kopf. Ja, mag einen jetzt nicht so besonders arg verwundern bei dieser Art von zahnärztlichen Behandlung, die er sich da nachts hat angedeihen lassen. Er hat also jetzt Kopfweh und er schleppt sich so durch die Tage und es wird irgendwie nicht besser, es geht irgendwie nicht so richtig ihm gut. Und dann nach 3 Wochen oder so hält das nicht mehr aus und geht an einem verregneten Sonntag in eine Apotheke. Und in dieser Apotheke geht er einfach rein und sagt, guten Tag, hallo, ich hätte gerne ein Fläschchen Opiumtinktur, also Laudanum. Der Apotheker gibt ihm das einfach so über die Theke und der junge Student verschwindet damit nach Hause und zieht sich das rein. So wie man das in dieser Zeit machen konnte. Es war nämlich so, dass eben zu Beginn des 19. Jahrhunderts es noch keine Unterscheidung gab zwischen Drogen und Medikamenten. Es gab keine Verschreibungspflichten, es gab keine Beipackzettel oder jedenfalls keine Pflichten zu Beipackzetteln. Und niemand hatte irgendwelche Regelungen zu beachten, wenn man solche Substanzen verkaufen oder kaufen wollte. Und dann schreibt aber dieser junge Mann, der dieses Opium zu sich nimmt, der erlebt dann einen großartigen Zustand. Also der hat das Gefühl, alle seine Probleme, die er je in seinem Leben hatte, sind wie weggeblasen. Und man könne plötzlich die Glückseligkeit in der Westentasche mit sich rumtragen. Dieses Erlebnis, dieses Erweckungserlebnis, das ihm übrigens auch bei seinen Schmerzen, bei seinen Kopfschmerzen durchaus geholfen hat, das schreibt er dann 20 Jahre später oder knapp 20 Jahre später auf, denn der junge Mann heißt Thomas de Quincey und ist nicht irgendein Student, sondern wird zu einem romantischen Dichter in den kommenden Jahren. Das Werk, mit dem er seinen Durchbruch hat, sind die Confessions of an English Opium Eater, also die Bekenntnisse eines englischen Opiumessers. Und damit schafft er tatsächlich den Durchbruch. Und in diesem Buch beschreibt er eben ganz eindringlich seine verschiedenen Erfahrungen mit seiner langjährigen Opiumsucht, die er dann entwickelt. Also nämlich sowohl die angenehmen Seiten davon als auch die schwierigen Seiten. Damit beginnt im Prinzip die literarische Auseinandersetzung mit diesem Thema, also mit dem Thema, was können eigentlich verschiedene Substanzen mit der Seele machen. Und genau, man kann auch schon verraten, er bleibt nicht der Einzige, der sich mit diesem Thema literarisch auseinandersetzt, sondern da kommen dann in der nächsten Zeit ein paar Leute noch dazu.
Du beginnst deine Geschichte mit der Konstruktion des Drogenproblems zu diesem Zeitpunkt. Klingt jetzt gerade erstmal noch nicht nach einem Problem.
Nee, genau, sondern diese Leute verhandeln jetzt plötzlich also dieses Phänomen, also es geht da vor allem um Opium am Anfang, es geht dann später aber auch zum Beispiel um Haschisch. Da gibt es in Paris so eine kleine Gruppe von Leuten, die sich dann immer so treffen und irgendwie und ganz rituell und mit ganz viel Brimborium diese irgendwie so ein bisschen Haschischmarmelade zu sich nehmen und dann eben genau in sich reinfühlen und spüren, was das alles so mit ihrer Seele macht. Und auch das eben wieder ganz ausführlich aufschreiben, zum Beispiel Charles Baudelaire in den künstlichen Paradiesen beschreibt das dann ganz genau und macht mir so quasi eine Gebrauchsanleitung auch, was man alles beachten muss, wenn man Haschisch zu sich nimmt, was man nicht machen sollte, was man machen sollte, was da so die Nebenwirkungen sind. Und dieses literarische Beschreiben, das passt ganz gut in die Romantik, denn die Romantiker haben ja so eine Faszination für das Morbide, für das Dunkle, das Geheimnisvolle, auch für den Tod. Also für die ist das jetzt gar nicht so unbedingt ein Abschreckungsmerkmal, wenn sie wissen, okay, da gehen auch irgendwie Gefahren mit diesem Konsum einher. Das führt aber dazu, dass zum ersten Mal über den Konsum von diesen Substanzen in so einem Freizeit- oder in so einem bewusstseinserweiternden Zusammenhang gesprochen wird. Das heißt, vorher ging es halt vor allem darum, okay, das sind Substanzen, die werden irgendwie zur Heilung oder zur Schmerzbekämpfung, genommen. Und es gibt eben keinen öffentlichen Diskurs darüber, dass man die auch zu anderen Zwecken verwenden kann. Und die Romantiker erfinden aber jetzt den Freizeitkonsum sozusagen. Das hat eine Faszination und führt dazu, dass Leute eben anfangen, die Medikamente sozusagen aus dem Medikamentenschrank zu entwenden und für andere Zwecke zu verwenden. Und das wiederum finden jetzt aber nicht alle Leute in der Gesellschaft, damals in Europa und vor allem in den USA, besonders nachahmenswert, sondern es kommen dann Leute auf den Plan, die da Bedenken anmelden. Jetzt würde man ja vermuten, dass das irgendwie Ärzte gewesen wären, aber es sind eben nicht nur Ärzte gewesen, sondern es waren vor allem eben auch Sittenwächter jeglicher Couleur, also vor allem meistens mit dem christlichen Hintergrund, aber hatten auch manchmal noch ganz andere Motivationen, warum sie sozusagen diesen Konsum von Medikamenten zu anderen Zwecken nicht so gut fanden und bekämpfen wollten.
Genau, das ist ja auch das, was du dann in deinem Buch versuchst so nachzuzeichnen, dass das eigentlich alles mitnichten nur aus Gesundheitsschutzgründen passiert ist. Es sind ja dann in Mitte des 19. Jahrhunderts nicht nur die Romantiker, die sich dann für diese Substanzen interessieren, sondern auch die Forschung daran nimmt zu. Und das Interesse der Pharmaindustrie wird ebenfalls geweckt, weil so auch die Industrialisierung macht davon nicht Halt. Welche Entwicklungen bestimmen denn die kommenden Jahre? Es geht bei den Romantikern vor allem um Opium, aber es werden ja dann auch neue Drogen entwickelt
Genau,
oder
und ohne die kann man
Medikamente.
auch, genau, ohne die kann man auch dann die ganze Entwicklung nicht verstehen. Also parallel, also während diese Romantiker jetzt so ihre Experimente machen und irgendwie darüber schreiben, ist vor allem übrigens im deutschsprachigen Raum, also vor allem in Deutschland, stehen jetzt in den Apotheken und in den Laboren verschiedene Forscher, also Pharmazeuten, die auf der Suche sind nach neuen Heilmitteln. Und man muss sich vorstellen, das 19. Jahrhundert ist ja das Jahrhundert der Erfindungen. Also unsere komplette moderne Welt wird da erfunden. Man kann sich in seinem Zimmer umgucken und im Prinzip alles, was man da findet, ist eigentlich in dieser Zeit erfunden worden. Also irgendwie die Elektrifizierung, die Dampfmaschine, die ganzen, also Sprengstoff, Kühlschrank, Radio, alles wird in dieser Zeit entwickelt. Und das gilt eben auch für die Pharmaindustrie. Also was in der Pharmaindustrie passiert, ist Folgendes. Man versteht bei den meisten Substanzen noch nicht so genau, wie die eigentlich wirken. Aber man macht sozusagen nach Trial and Error, weiß man, seit Jahrhunderten gibt es verschiedene Heilpflanzen, die irgendwie in der Medizin verwendet werden. Und jetzt fängt man an, die alle nacheinander mal chemisch zu bearbeiten und versucht, die Wirkstoffe zu isolieren. Und versucht herauszufinden, was ist denn in diesem Ding drin, was dazu führt, dass, was auch immer man gerne von dem Ding haben will. Also meinetwegen Opium, das ist eigentlich ein Naturprodukt. Das heißt, das entsteht aus der Kapsel des unreifen Schlafmohns. Also direkt, wenn der Schlafmohn seine Blütenblätter verloren hat, aber bevor die Kapsel reif geworden ist, also bevor da drinnen dann so die kleinen Mohnsamen entstehen, die man auf dem Brötchen gerne hat. Vorher kann man die einritzen und da kommt da so ein Saft raus und erst ist der weiß und wenn man den dann antrocknen lässt, wird er so bräunlich. Und wenn man den mit dem Messer abkratzt, in ziemlich aufwendiger Handarbeit, ist das Rohopium, was man dann abgekratzt hat. Und das lässt sich ewig lange aufbewahren und ist ein Jahrtausende altes Heilmittel gewesen, mit dem eben in verschiedensten Gesellschaften und überall auf der Welt Schmerzen bekämpft worden sind. Aber das wirkt außerdem auch noch hustenstillend. und beruhigend auf den Darm, also zum Beispiel in Imodium akut ist das Zeug auch drin. Das heißt, das sind ja relativ wichtige Eigenschaften. Es ist sozusagen im Prinzip ein Wundermittel, weil wenn man eine Gesellschaft wäre, die keine medizinische Versorgung hat, dann sind Durchfallerkrankungen und Atemwegserkrankungen und Schmerzen somit ungefähr die drei Sachen, an denen man am meisten leidet, so als Gesellschaft oder mit am meisten. Und wenn man da jetzt was hat, was gegen diese drei Dinge hilft, dann kann man damit schon ziemlich vielen Leuten helfen. Also es ist natürlich kein Heilmittel in dem Sinne, aber es kann eben doch Leben retten. Und deswegen ist es seit Jahrtausenden bekannt. Aber warum das funktioniert, weiß kein Mensch. Und dann gelingt eben beim Opium, da geht es los. Also genau im gleichen Jahr, 1804, als der Thomas de Quincey da die Geschichte mit seinen Haaren macht und zum ersten Mal Opium nimmt, hat Friedrich Wilhelm Saturna zum ersten Mal das Morphium isoliert aus dem Opium. Das heißt, es ist ihm gelungen, aus diesem relativ vielseitigen Saft herauszuholen mit chemischen Verfahren. Und er nennt eben diesen Wirkstoff, nennt er Morphium nach dem Gott der Träume und des Schlafes. Das Morphium wirkt eben natürlich logischerweise deutlich intensiver als das Opium. Und auf diese Weise passiert das eben jetzt mit allen möglichen Substanzen. Also später, 1860, passiert das Gleiche mit Koka. Da wird eben aus Koka das Kokain isoliert. Später passiert das was Ähnliches ist dann im 20. Jahrhundert mit LSD. Auch das ist ein Produkt, das ursprünglich mal Mutterkorn heißt und ein Naturprodukt ist. Und da wird dann auch mit chemischen Verfahren diese psychoaktive Substanz sozusagen aus dem Naturprodukt entwickelt. Und weil man jetzt also plötzlich ist die Gesellschaft mit ganz vielen Substanzen konfrontiert, die viel wirksamer sind und dadurch natürlich auch viel mehr Nebenwirkungen haben als diese Heilmittel, die es ursprünglich waren. Und dadurch entsteht jetzt zum ersten Mal auch zusätzlich eben zu diesen anderen Ängsten ein Bewusstsein dafür, dass diese Nebenwirkungen eben auch gefährlich sein können. Also man kann das in den USA ganz gut sehen, dass zum Beispiel da zum ersten Mal massenweise Morphium eingesetzt wird im amerikanischen Bürgerkrieg. Und der amerikanische Bürgerkrieg ist der Krieg, der in den USA der verlustreichste gewesen ist bis heute. Und das war also eigentlich ein großer Segen, dass da eben inzwischen gab es die Injektionsspritze. Das heißt, Morphium konnte wirklich reihenweise und sehr wirksam eingesetzt werden in der Schmerztherapie. Und weil diese Soldaten natürlich im Krieg auch häufig sehr stark traumatisiert gewesen sind, ist es eben immer wieder passiert, dass diese Soldaten, wenn sie im Krieg verletzt wurden und dann mit Morphium behandelt wurden, dann nach dem Krieg von der Morphiumnadel nicht mehr so leicht wieder losgekommen sind. Das heißt, man kriegt dadurch, dass man plötzlich eine relativ große Kohorte hat von Leuten, die das betrifft, kriegt man zum ersten Mal so ein medizinisches Bewusstsein dafür, okay, es gibt sowas wie Abhängigkeitserkrankungen, beziehungsweise es wird in dieser Zeit noch nicht so arg als Erkrankung wahrgenommen, sondern eher so als charakterliches Versagen oder als charakterliche Schwäche. Es entsteht so ein erstes Bewusstsein dafür, okay, auch dadurch, dass natürlich zum ersten Mal Überdosierungen auftreten, die man wirklich als solche erkennt, entsteht so ein Bewusstsein davon, dass diese neuen Wundermittel, die zum Teil ja auch total gehypt werden am Anfang, eben vielleicht auch Nebenwirkungen haben. Und es ist mir aber ganz wichtig, das ließe sich ja jetzt ganz leicht so als so eine Lerngeschichte erzählen, ne? So ein medizinischer Lernprozess, wo man sagt, ah, eine neue Substanz, oh nein, sie hat auch Nebenwirkungen. Und dann wäre man genau bei dieser Idee, die wir ja heute ganz viel sehen, dass es eben ein medizinisches Phänomen ist nur. Und das kann ich aber eben ganz gut zeigen in meinem Buch, dass es eben ganz viele verschiedene Schichten hat. Also diese medizinische Schicht, die auch da ist, ist eben nur ein Aspekt, der dazu führt, dass plötzlich ein Bewusstsein dafür entsteht, dass diese Substanzen auch Gefahren mit sich bringen. Und andere Entwicklungen sind aber dafür eben viel wichtiger, würde ich argumentieren, als die medizinische. Und das sieht man schon alleine daran, wie ich eben schon angedeutet habe, wenn man diese ganz frühen medizinischen Abhandlungen über Suchterkrankungen liest, dann sind es eben im Kern keine medizinischen Argumentationen, die da auftreten. Also da sagt niemand, okay, Sucht funktioniert folgendermaßen, das und das passiert im Körper, sondern das sind vielmehr moralische Abhandlungen, in denen die Leute, die von Sucht betroffen sind, eben dafür verurteilt werden, aus so einer Sittlichkeitsidee heraus, dass sie sich eben nicht genug angestrengt haben, dass sie schwache Charakter sind und dass sie sich eben hingegeben haben dieser Versuchung. Und da kommen wir dann ganz schnell eben raus aus dem medizinischen Diskurs und rein in sowas, was eben eher was mit Christentum oder vor allem mit protestantischen Nüchternheitsidealen zu tun hat und gar nicht mehr so sehr mit Medizin.
Am Anfang, also in dieser Entwicklung, wo man dann so diese ganzen Substanzen isoliert und acetylisiert, also dieses neue Verfahren, womit dann auch Aspirin dann entsteht und so weiter. Das ist ja erstmal für die Pharmaindustrie sehr, sehr willkommen, So. Und wie kann man sich jetzt vorstellen, 1850, meint es am Anfang, 1804 geht Thomas de Quincey einfach in die Apotheke, holt sich das. Wie entwickelt sich das dann weiter? Was passiert mit diesen Substanzen? Kann man die immer noch weiter in der Apotheke kaufen?
Braucht genau, man das dauert jetzt ein bisschen. Das ist sehr unterschiedlich in den verschiedenen Ländern. Also es geht los in Großbritannien, da kommt der Pharmacy Act 1868, glaube ich. Ich glaube, das sind die ersten, die das tatsächlich dann regeln. Das heißt, da werden zum ersten Mal Verschreibungspflichten und Rezeptpflichten eingeführt und es wird eben reguliert. Und das führt dazu, dass jetzt die Ärzte und Apotheker, in der Zeit noch keine Frauen, jetzt hätte ich es fast gegendert, genau, also die Ärzte und Apotheker gewinnen jetzt sozusagen die Deutungshoheit darüber, wer jetzt was da konsumieren darf. Und die sind auch diejenigen, die jetzt in der Folge anfangen zu definieren, also sich sozusagen so einen Kriterienkatalog überlegen. Und am Anfang ist es aber eben noch nicht so ganz klar, aus welchen Gründen darf man denn jetzt so eine Substanz konsumieren. Und aber dadurch, dass es eben Ärzte und Apotheker sind, die das bestimmen dürfen, ist es relativ bald, wird es sozusagen Usus, dass eine medizinische Indikation da sein muss, damit jemand das konsumieren darf. Das ist aber erstmal von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. Also im Deutschen Reich werden diese Verschreibungs- und Apothekenpflichten, also dass das dann nicht mehr im Drogeriemarkt angeboten werden darf, sondern in der Apotheke nur noch von Fachpersonal. Das passiert Anfang des, ich glaube, 1902 oder 3 ungefähr, dass im Kaiserreich das eingeführt wird, diese Verschreibungspflicht. Aber viel wichtiger ist, dass das in den USA auch passiert. Also man muss sich vorstellen, in Europa gibt es zwar auch eben diese ersten Regulierungen und die dann auf die Apotheken ein bisschen Einfluss nehmen. Aber das bedeutet überhaupt nicht, dass es in Europa eine Drogenpolitik gegeben hätte in dem Sinne. Denn in Europa findet das Thema nur am Rande statt. Also diese Romantiker, die sich da irgendwie treffen und irgendwas konsumieren, das wird schon wahrgenommen irgendwie, aber es ist keine politische Debatte, wo jetzt breit diskutiert würde. Und ganz anders ist das in den USA. In den USA entsteht im Laufe des 19. Jahrhunderts, entstehen die ersten Drogenpaniken. Also entstehen erste wirklich breite gesellschaftliche Debatten, in denen darüber gesprochen wird, wie gefährlich eine bestimmte Substanz ist. Und häufig ist das eben so eine Entwicklung, die sich wiederholt. Also erst gibt es einen Hype, man glaubt, oh wow, das ist das neue Wundermittel. Und alle Leute nehmen das und dann merken sie, oh Mist, es gibt wohl auch irgendwie Probleme. Und dann kehrt sich das um und es gibt eine Panik und es wird total verschrien. Und das passiert eben in den 1880er Jahren mit Kokain als erstes. Also da ist es so, dass Kokain ist erstmal ganz so ein bisschen so ein schillerndes Produkt. Also das wird zwar in medizinischen Zusammenhängen verwendet, das hat so eine lokalanästhetische Wirkung. Das heißt, damit hat man zum Beispiel Zahnoperationen durchgeführt. Das war, glaube ich, sehr angenehm für die Leute, dass sie sich plötzlich ihre Zähne nicht mehr vom Schmied mit der Zange ziehen lassen mussten, sondern man konnte irgendwie plötzlich das Zahnfleisch betäuben. Kleiner Fun Fact, das ist auch der Grund, warum in den Drogenfilmen die Drogenbosse immer so ihren Finger in das Kokain reinstecken und dann so ein bisschen auf die Zunge. Das ist nicht, weil die schmecken, ob das gutes Kokain ist, sondern das ist, weil die dann spüren, ob das taub wird. Das heißt, es gab durchaus medizinische Anwendungsbereiche dafür, wurde auch zum Beispiel als Nasenspray bei Heuschnupfen verwendet. Stelle ich mir auch angenehm vor. Aber gleichzeitig gab es eben auch erste Versuche, das als Genussmittel einzusetzen. Also ist der Vin Mariani ist der erste Punsch, den jemand damit gepanscht hat. Also das ist eine Mischung aus Wein und Coca und weiß gar nicht was noch. Na doch, also Wein und Kokain und noch weiß ich nicht, was da noch so drin ist. Jedenfalls, das ist aber nicht so durchgeschlagen. Viel mehr Erfolg hatte dann später ein Herr namens Pemberton, der sich gedacht hat, macht ja auch mal so eine Schorle aus, auch eben Wein und Kokain und noch irgendwas Drittem. Dann ist aber genau, als er das gerade erfunden hatte, also Pemberton's French Wine Coca war das, und das war eben so ein Mischgetränk, ne? Das wurde einerseits als Genussmittel angeboten, gleichzeitig stand aber auch drauf, das würde gegen alle Leiden helfen, gegen alle nervösen Leiden, gegen jede Art von Schmerzen und würde sozusagen super gut helfen. Also so ein bisschen so wie so ein Energy Drink, würde ich sagen. So ein bisschen hat es gleichzeitig ein bisschen Doping-Effekt, aber auch irgendwie macht Spaß und vielleicht heilt es einen auch von irgendwas. Also man merkt, da sind die Kategorien noch total am Schwimmen. Und als der das gerade erfunden hatte, wird aber dann in Atlanta, wo der Herr Pemberton am Werke war, die Alkoholprohibition eingeführt. Und das ist natürlich das Aus für sein Getränk. Und deswegen hat er dann aber, denkt er sich, na gut, dann streichen wir den Alkohol. Und er ersetzt dann den Alkohol durch Sodawasser. Ah, und eine andere Ingredienz ist natürlich noch drin, nämlich die Cola-Nuss. Ja, hat Koffeingehalt oder sowas, einen ähnlichen Stoff wie Koffein ist es, glaube ich. Und dann nennt er relativ unkreativ dieses Gemisch, was er da gebraut hat, Coca-Cola. Und er findet das größte Konsumprodukt der amerikanischen Geschichte. Da ist tatsächlich am Anfang Kokain drin. Und es wird relativ erfolgreich, eben durch die Prohibition auch, wird dann vermarktet auch als Temperenzgetränk, also als Getränk, mit dem man gut die Finger vom Alkohol lassen kann. Da kann man ganz gut sehen, da gibt es einen Riesenhype und die Leute konsumieren das eben aus den unterschiedlichsten Gründen. Und dann kippt aber die Stimmung. In den 1890er Jahren gibt es dann auf einmal die große Drogenpanik in Bezug auf Kokain. Und die hat dann nun wirklich ganz wenig mit medizinischen Zusammenhängen zu tun und sehr viel mit Rassismus. Und zwar gibt es zwar auch erste Zeichen davon, dass Leute abhängig werden und dass Leute Überdosierungen erleben. Es verbreitet sich aber vor allem das Bild, dass in den Städten, die in dieser Zeit sehr stark wachsen, afroamerikanische Männer auf Kokain rumlaufen würden, die sozusagen ihre Gewalt nicht mehr im Griff hätten. Das ist das Bild, das plötzlich entsteht. Also man muss sich vorstellen, 1914 erscheint in der New York Times ein Artikel, in dem allen Ernstes behauptet wird, in den Südstaaten hätte sich die Polizei schon Waffen mit größerem Kaliber anschaffen müssen, weil Afroamerikaner auf Kokain gegen Schusswaffen immun seien. Ja? Also sozusagen die Märchenhaftigkeit dieser Vorstellung kennt keine Grenzen. Und die Ängste, die da eben mitschwingen, das ist eben, genau, es ist eine Drogenpanik. Das hat nicht viel mit irgendwie, okay, hier ist ein Mediziner, der jetzt mal ein Paper veröffentlicht, zu tun, sondern das ist wirklich eine gesellschaftliche Panik, die da entsteht, die eben sehr viel auch mit Rassismus zu tun hat. Und was Ähnliches passiert mit dem neuen Hustensaft der Firma Bayer. Also wir haben eben noch die Geschichte des Morphiums nicht zu Ende erzählt. Und zwar hat nämlich mit dem Morphium ein paar Jahre später, Ende des 19. Jahrhunderts, ein Herr namens Felix Hoffmann in Wuppertal weiter rumexperimentiert und damit herumacetyliert. Und dabei kam ein neuer Hustensaft heraus, der wunderbar funktioniert hat und noch ganz angenehme Nebenwirkungen hat. Eben aber auch ein paar unangenehme. Und zwar hieß dieser Hustensaft Heroin und ließ sich eben auch in Glasfläschchen in der Apotheke erwerben. Und mit diesem Heroin geschieht dann sowas Ähnliches. Also da wird eben auch erstmal gibt es einen großen Hype, die Leute kaufen es alle und finden es wunderbar. Und die Ärzte verschreiben es auch eben gegen Husten. Und dann entsteht aber mit so einer gewissen zeitlichen Versetzung plötzlich eine Panik, in der man das Gefühl hat, oh Gott, halb Amerika ist abhängig von diesem Heroin und es ist wahnsinnig gefährlich und die ganze Welt geht unter. So. Ah, und dann gibt es noch parallel die Geschichte mit dem Opium. Über die müssen wir vielleicht auch noch kurz reden, weil die
Genau.
auch noch ganz wichtig dazu beiträgt, dass da dieses Problembewusstsein jetzt so richtig in Schwung kommt.
Genau, weil auch das hat ja sehr wenig mit Gesundheitspolitik zu tun. Ich finde gerade am Beispiel Opium wird es ganz gut deutlich, dass Handelsbeziehungen oft sehr viel mehr damit zu tun haben als Gesundheitspolitik. Und zwar sagst du in deinem Buch, der Ursprung liegt so in Chinatown, also in den USA, weil da die chinesischen Einwanderer Opium rauchen und auf einmal entsteht so die Gefahr, dass die chinesischen Einwanderer die ganzen Amerikaner süchtig machen würden und in Opiumhöhlen die da reinziehen würden und die ganze Gesellschaft irgendwie unterwandern würden damit. Und was hat es so damit auf sich? Weil das, was mich dann auch selber, glaube ich, überrascht hat, war, dass es eher ein Vorurteil ist und gar nicht stimmt, dass Opiumrauchen etwas sei, was in der chinesischen Gesellschaft seit 1000 Jahren verwurzelt sei und was die chinesischen Einwanderer damit in die USA genommen hätten. So war es nämlich nicht.
Nö, das kann man so nicht sagen. Genau. Also die Geschichte ist eigentlich relativ ironisch, wenn man sie sich mal anschaut. Das ist nämlich tatsächlich so, dass die Amerikaner haben das dann sozusagen wahrgenommen als was, was die bösen Chinesen mitgebracht haben und dann immer so getan, als wäre das quasi eine urchinesische Angelegenheit, das Opiumrauchen. Und das ist ja auch in unseren Köpfen noch ziemlich tief verwurzelt. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt das eine oder andere jetzt veröffentlicht zu dem Thema, und das ist ein sehr beliebtes Bild auch, was jetzt immer wieder JournalistInnen, die dann meine Texte bearbeiten und ins Internet stellen oder auch irgendwo anders veröffentlichen, die machen da immer ganz gerne wieder ein Bild von Chinesen, die in der Opiumhöhle auf dem Divan liegen und vor sich hin dämmern. Das ist irgendwie ein sehr beliebtes Motiv, das damit eben irgendwie assoziativ noch ganz tief auch in unseren Köpfen verknüpft ist. Und der Witz ist aber, die chinesische Gesellschaft kannte Opium überhaupt nicht. ganz lange. Also das Chinesische Reich ist ja ein sehr altes. Und die kommen aber erst mit Opium in Berührung durch die Europäer. Also die Europäer kommen ja so während der frühen Neuzeit mit ihren Schiffen so um China rumgesegelt und merken, ah, interessant, die haben ziemlich viele Produkte, die wir ziemlich cool finden, und machen dann so ihre Handelsstützpunkte an den Küsten auf und fangen an, mit den Chinesen Handel zu treiben. Und die bringen überhaupt erst den Tabak und das Opium mit, nämlich aus der Türkei erstmal. Also in der Türkei wird sehr gutes Opium bis heute angebaut. Und dadurch entsteht sozusagen aus dieser Kombination, also die Kulturtechnik des Rauchens wird überhaupt erst aus Europa nach China gebracht, und das Opium wird auch dahin gebracht, und dann entsteht in China diese Rauchtechnik, wo man eben Rohopium oder fürs Rauchen weiterverarbeitetes Opium in der Pfeife raucht. Das war aber der chinesischen Regierung gar nicht so recht. Also es gibt dann relativ früh in China Opiumverbote, die kaiserlich durchgesetzt werden. Jetzt bin ich keine Expertin für dieses Land und kann jetzt nicht keine genauen Zahlen sagen. Ich weiß auch nicht, ob es die gibt, wie gut diese Verbote dann durchgesetzt worden sind. Also das kennt man ja aus der Prohibition. Es gibt dann immer das Verbot, aber das heißt noch lange nicht, dass es nicht konsumiert wird. Aber es gab auf jeden Fall in China schon sehr früh eben auch eine Gegenbewegung gegen dieses Opiumrauchen. Und diese Verbote werden eben erst durch die Europäer dann wieder aufgeweicht. Und zwar muss man sich vorstellen, im 19. Jahrhundert hat Großbritannien ja einen großen Teil der Welt beherrscht. Also das ist das größte Weltreich, und das ist die Hochzeit des Kolonialismus. Frankreich und Großbritannien versuchen beide, die ganze Welt zu beherrschen, und sind überall dabei, alle möglichen Länder zu besetzen und zu kolonisieren und auszurauben, auszuplündern. Ganz viel furchtbare Gewalt geschieht. Und in diesem Zuge ist Großbritannien eben, hat Großbritannien zum Beispiel auch Indien zu einer britischen Kolonie gemacht. Und jetzt ist es so, dass in Großbritannien in dieser Zeit Produkte in Mode kommen, die es nur in China gibt. Nämlich zum Beispiel Seide, Tee und Porzellan. Das ist der heiße Shit in Großbritannien. Ja? Wenn man in der High Society ist, dann muss man unbedingt dieses Zeug haben. Es ist aber so, dass das Reich der Mitte sich ja sehr lange sehr stark dagegen wehrt, kolonisiert zu werden. Also die haben in China, da gibt es wenig Bestrebungen, sich irgendwie zu vernetzen mit der Welt. Man bezieht sich sehr stark auf sich selbst, versucht sich nach außen abzuschotten, reguliert sehr stark, wer reinkommen darf und wer nicht. Und es gibt zwar eben diese Stützpunkte an den Küsten, wo so ein bisschen Handel getrieben wird, aber man versucht es eben sehr stark selbst im Griff zu behalten auf Seiten der Chinesen. Die Briten haben aber jetzt ein Problem. Die kaufen also jetzt ständig dieses Zeug von den Chinesen. Die Chinesen kaufen aber nichts von den Briten, ja. Die wollen überhaupt keine britischen Produkte haben. Das führt dazu, dass natürlich die ganze Zeit britisches Silber nach China abfließt. Und das destabilisiert die Währung, also der Sterling-Silber. Und das bringt auch das ganze Weltreich in Gefahr. Also sozusagen die Ökonomie dieses Weltreiches muss irgendwie stabilisiert werden, weil dieses Außenhandelsdefizit kann England nicht gebrauchen. Und das führt dazu, dass dann London eine gute Idee hat. Wie wäre es denn, wenn wir den Chinesen Opium aus Indien verkaufen? Ja, also wir kaufen das Porzellan und den Tee und die Seide aus China. Dafür kaufen die Chinesen unser Opium aus Indien, weil ja Indien eine britische Kolonie ist. Und dann fahren die also mit ihren Opiumladungen nach China. Übrigens, es gibt auch ein paar amerikanische Unternehmer, die Opium aus der Türkei versuchen, nach China zu exportieren. Und China sagt so, nee, Entschuldigung, das ist bei uns illegal. Wir wollen gar kein Opium haben. Das könnt ihr bei uns nicht einführen. So, und jetzt kommt der Opiumkrieg. Der erste Opiumkrieg im frühen 19. Jahrhundert, als Großbritannien dann eben sagt, doch, wir machen das aber trotzdem. Und die fahren eben mit den Kanonenbooten vor und fahren auch die Flüsse hoch, also fahren sozusagen vom Meer aus die Flüsse hoch mit dem Kanonenboot und zwingen China im ersten Opiumkrieg dazu, diese Opiumlieferungen aus Indien anzunehmen. Also man muss ganz klar sagen, das heißt Opiumkrieg, ja, es geht natürlich nicht nur um Opium, sondern das ist ein klassischer imperialer Konflikt, bei dem Großbritannien China gewaltsam für die Weltmärkte öffnet und eben dafür sorgt, dass China sich nicht mehr so abschotten kann. Und das nutzen dann auch die anderen europäischen Kolonialherren und fangen an, dann sozusagen an den Häfen diese Settlements aufzumachen. Es gibt ja auch eine deutsche Besitzung in China, wo dann eben diese europäischen Kolonialherren so eine Halbkolonialisierung durchführen. Das heißt, sie haben jetzt nicht China kolonisiert, wie es mit anderen Ländern passiert ist, aber sie haben eben doch den Chinesen die Entscheidung abgenommen, ob sie jetzt diesen Handel zulassen wollen oder nicht, sondern die haben diesen Handel erzwungen. Das führt dazu, dass China eben nicht mehr in der Lage ist, diesen Konsum irgendwie wirksam zu verbieten. Wenn da die ganze Zeit die britischen Schiffe aus Indien im Kanton landen, dann kommt man da nicht mehr gegen an. Und das führt dazu, dass dann eben eine ganz starke Verbreitung stattfindet von diesem Opiumrauchen. Vor allem auch in Kombination dazu, dass natürlich dann Wirtschaftskrisen folgen, soziale Krisen folgen. China wird unglaublich instabil im Laufe des 19. Jahrhunderts. Das hat verschiedene Gründe, aber diese Halbkolonialisierung ist auf jeden Fall einer davon. Und das führt wiederum dazu, dass sehr viele Chinesen in dieser Zeit auswandern. Also vor allem die Männer werden zum Teil auch unfreiwillig verkauft. Also es sind die sogenannten Kulis, die dann in alle Welt verkauft werden. Es gibt aber auch viele, die freiwillig auf die Schiffe gehen und ins Ausland gehen, einfach um zu arbeiten, weil die soziale Not so groß ist im eigenen Land. Und diese Leute, ja, die landen also jetzt überall in der Welt, wo es Arbeit gibt, unter anderem auch im Westen der USA. Und da werden die aber überhaupt nicht mit offenen Armen empfangen. Also wir müssen uns vorstellen, es ist eine Einwanderergesellschaft. Die Leute sind alle selber erst gerade kurz vorher angekommen. Also sozusagen entweder sie selber oder ihre Mama oder ihre Oma sind eingewandert in die USA. Und das sind ja häufig die Einwanderer, die dann am meisten darauf pochen, dass sie schon länger da sind als die anderen, ne? Sind häufig, also die meisten von denen sind europäische, weiße Einwanderer. So, die dann das etwas betreiben, das man Nativismus nennt. Also das heißt, die pochen sehr stark darauf, dass sie diejenigen mit den älteren Rechten sind. Die haben große Angst vor der billigen Konkurrenz aus China, weil diese chinesischen Arbeiter für sehr wenig Geld sehr harte Arbeit leisten. Das ist natürlich für die Leute, die jetzt da schon arbeiten wollen, nicht so angenehm. Und die grenzen jetzt diese chinesischen Einwanderer massiv aus. Also die werden ghettoisiert in den Chinatowns, die wir bis heute ja noch kennen. Und kriegen überhaupt keine Chance in den USA, sich irgendwie zu integrieren, sondern die hocken da und arbeiten für super wenig Geld, bauen zum Beispiel die Eisenbahn oder die arbeiten auch im Bergbau, graben nach Gold, im Goldrausch in den USA. Und die haben wirklich keine Chance auf Teilhabe an dieser Gesellschaft. Und was tun sie? Sie tun das, was natürlich sozusagen jede Einwanderer-Community unter diesen Umständen auch getan hätte. Sie konsumieren die Rauschmittel, eben manche von ihnen auch, ne? Also nicht alle, aber ich weiß nicht, so 10 bis 15% habe ich, glaube ich, im Kopf, das waren gar nicht so viele, konsumieren dann eben auch in den USA ihre Opiumpfeifen. Und das führt jetzt dazu, dass es in diesen Einwanderungsgesellschaften jetzt diese wahnsinnige Panik gibt, die du eben beschrieben hast. Also es entsteht der Mythos der Opiumhöhle, in der angeblich diese degenerierten Chinesen da auf ihren Matratzen vor sich hin dämmern und die unschuldigen armen Amerikaner verführen. Ja, also das ist natürlich dann immer auch gegendert, was da mit denen passiert. Also die Frauen, wer da ist natürlich die sexuelle Unschuld in Gefahr. Und bei den Männern geht man davon aus, dass die dann irgendwie chinesische Charakterzüge und vielleicht auch chinesische Gesichtszüge entwickeln, wenn sie lang genug Opium rauchen. Und diese Ängste sind eben sehr verbreitet und führen dazu, dass sozusagen so eine Art spiralförmige Ablehnung von den Chinesen und ihrem Opiumkonsum entsteht. Das ist so ein Muster, das man auch immer wieder findet in der Geschichte. Also zuerst ist eh schon eine Ablehnung dieser Chinesen da, eine rassistische Ablehnung, eine Angst vor der sogenannten gelben Gefahr. Und dann sieht man, ah, guck mal, und die rauchen auch noch Opium. Und das finden wir irgendwie auch total schlimm und gefährlich. Und jetzt können wir aber sagen, dass wir die Chinesen nicht mögen wegen ihres Opiums, aber wir mögen irgendwie auch das Opium nicht wegen der Chinesen. Und so schaukelt sich das gegenseitig immer weiter hoch, bis man irgendwann zu dem Schluss kommt, okay, wie wär's, wir verbieten das Opium. Die Chinesen werden auch verboten übrigens, aber ein bisschen später. Also es gibt dann sozusagen die sogenannten Chinese Exclusion Laws, die in den 1880er Jahren tatsächlich die chinesische Einwanderung komplett verbieten. Aber denen geht eben voraus, dass das Opium verboten wird. Und diese Art von Rassismus finden wir dann immer wieder. Also ich habe es eben von den Afroamerikanern schon erzählt, da passiert das Gleiche. Das kennen wir dann auch aus den 1980er Jahren wieder von der Crack-Epidemie, wo eben auch davon ausgegangen wird, okay, Crack, das ist ein afroamerikanisches Problem. Und auch da passiert wieder dieses Hochschaukeln von, wir mögen diese Gruppe nicht und deswegen mögen wir diese Substanz nicht und die Substanz ist sowieso böse, deswegen mögen wir die Gruppe nicht. Und wenn man dann aber diese Substanz kriminalisiert, kriegt man Zugriff auf die Gruppe. Und das ist das, was sozusagen so wirksam und bis heute auch sichtbar ist, dass man eben über die Drogengesetze, die dann entstehen, plötzlich soziale Kontrolle ausüben kann in Communities, die einem einer Gesellschaft nicht so passen. Das führt dann genau in den USA dazu, dass die ersten Opiumgesetze entstehen, zuerst auf Ebene der Städte und später am Anfang des 20. Jahrhunderts dann auch national, also im Sinne von der Bundesstaat in Washington erlässt dann auch das erste Drogengesetz, das da relativ nah mit zusammenhängt.
Wir haben es jetzt eigentlich auch schon ein bisschen gehört. So, Drogen werden immer mehr zur Sünde erklärt. Communities, die man nicht so gerne hat, wird es als Laster angekreidet. Man versucht darüber dann, die zu inhaftieren und so weiter. Du sagst es auch in deinem Buch, die USA sind bis heute das Land, die am meisten Leute inhaftieren. Das sind natürlich willkommene Möglichkeiten, Menschen einzusperren, wenn man sagt, okay, die rauchen Opium, das ist verboten und so weiter. Die Droge wird zum Laster und zur Sünde. Das liegt vor allem, du hast es auch eben schon angedeutet, da stehen auch christliche Interessen dahinter. Vor allem protestantische Missionare sind auch unterwegs, um herauszufinden, wie sündhaft Drogen sind und wie man die Leute davon abhalten kann. Du beschreibst es auch als Progressive Era in den USA. Da werden viele Dinge zu Lasterhaftigkeit und Sünde verworfen. Wie kommt es denn dazu und wann rücken dann so Drogen in den Fokus dieser Sündhaftigkeit und welche Interessen stehen dahinter?
Genau, also man muss sich vorstellen, dass das erstmal ein gesellschaftliches Klima im späten 19. Jahrhundert in den USA, da hat der Staat dann nicht das Gefühl, er ist sozusagen der Rechtsrahmen und wir wollen jetzt mal eine liberale Gesellschaft oder so. Das gibt es noch nicht, ne? Sondern es gibt eine autoritäre Gesellschaftsform, in der sehr stark vorgeschrieben ist, was die Wahrheit ist und in der sehr stark vorgeschrieben wird, auch wie man zu leben hat. Und da wird noch nicht so richtig unterschieden zwischen Gesetzen, die irgendwie den anderen schützen vor einem selber und Gesetzen, die Sitte und Anstand schützen. Also das nenne ich auch Sittlichkeitsgesetze. Es gibt einen Haufen Gesetze, die regeln, wie der Einzelne und die Einzelne mit ihren Körpern umzugehen haben. Und da fällt eben die Drogengesetzgebung irgendwie sehr stark rein, würde ich sagen. Und im späten 19. Jahrhundert gibt es eben dieses Klima, dass man das Gefühl hat, die sind im Prinzip Erziehungsberechtigte. Der Staat will dafür sorgen, dass das Individuum ein besserer Mensch wird und dafür möglichst den Rahmen schaffen. Und zwar gerne auch mit autoritären Mitteln, also mit Verboten und mit Strafen. Das betrifft verschiedene Sachen. Es betrifft Prostitution, es betrifft das Glücksspiel und es betrifft ja auch den Alkohol. Und es ist eine relativ breite und vielfältige Koalition von Leuten, die vor allem die Prohibition von sowohl von Alkohol als auch von Drogen für sinnvoll halten. Und das ist vielleicht ganz interessant, das mal so ein bisschen aufzufächern. Also das sind einmal Eugeniker, das kennt man vielleicht später von den Nazis. Das sind Leute, die sich irgendwie mit der Vererbungslehre beschäftigt haben, darüber aber natürlich noch nicht so viel wissen, ne? Also Darwin gibt es schon, wir haben schon verstanden, na, irgendwie kann man Sachen vererben, aber es ist noch völlig unklar, was eigentlich vererbbar ist und was nicht. Das kann man denen jetzt auch nicht vorwerfen, denn das ist ja bis heute bei vielen Sachen noch nicht ganz klar, gibt es da eigentlich einen tatsächlichen genetische Vererbung oder nicht. Das heißt, es gibt aber jetzt Wissenschaftler, die auf der Suche sind nach Dingen, die den Volkskörper oder die Gesamtgesellschaft irgendwie bedrohen und die vielleicht sich vererben lassen. Und diese Eugeniker blicken auch auf Suchterkrankungen mit diesem Blick und gehen davon aus, dass Leute, die zum Beispiel zu viel Alkohol trinken oder Drogenabhängigkeiten entwickeln, dass die sozusagen mit diesem Verhalten das Erbgut der ganzen Gesellschaft in Gefahr bringen. Und deswegen sind die dafür, dieses Verhalten zu begrenzen. Es gibt aber zum Beispiel auch Frauenrechtlerinnen, ja, das ist auch eine Zeit, in der die zum ersten Mal überhaupt eine Stimme kriegen. Haben aus einem ganz anderen Grund sind die kritisch dem Alkohol vor allem gegenüber, weil die nämlich merken, okay, mein Mann kommt jeden Abend besoffen aus dem Saloon und verjubelt unser ganzes Familieneinkommen. Ich kann nicht arbeiten gehen, weil ich die Kinder habe. Und wenn er dann nach Hause kommt und völlig enthemmt und besoffen ist, dann haut er mir noch eine rein, ja. Das heißt, die machen den Alkohol sehr stark verantwortlich für Gewalt in der Familie und für Armut. Und da sind sie dann nicht alleine, weil es gibt auch viele Sozialwissenschaftler, die sozusagen davon ausgehen, dass Armut eigentlich was mit Suchterkrankungen zu tun haben könnte. Und wenn man nur die Suchterkrankung bekämpfen würde, indem man den Alkohol oder die Droge rausnehmen würde, dann würde es den Leuten vielleicht auch sozial besser gehen. Das heißt, wir haben einen Haufen Leute, die es wirklich gut meinen mit den Menschen. Und auch die Christen, ja, das muss man auch mal ein bisschen in Schutz nehmen. auch die Protestanten oder die Christen allgemein sind ja nicht alleine mit der Idee, dass Drogenkonsum oder Rausch ein bisschen dabei stört, wenn man die Regeln der Religion einhalten will, sondern es gibt es im Buddhismus zum Beispiel, ist das eine von den 5 wichtigsten Lebensregeln, dass man halt darauf aufpassen soll, dass man eben keine Intoxikationsmittel zu sich nimmt, weil man, wenn man die zu sich nimmt, natürlich nicht darauf achten kann, dass man die anderen Regeln einhält, weil man eben enthemmt ist und zum Teil eben die Gewalt darüber verliert, was man eigentlich machen will und was nicht. Das macht also total Sinn. Und gleichzeitig ist es in vielen Religionen ja so, dass innerhalb eines Rituals oder eines Festes dann eben doch bestimmte Rauschpraktiken erlaubt oder auch gewünscht sind. Und dann geht es eben darum, Transzendenz herzustellen. Das heißt, häufig haben Religionen so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis zu Rausch. Aber gerade die Protestanten sind doch eher auf der Seite der Nüchternheit, auch vor allem in dieser Zeit. Da geht es vor allem um Missionare, die in China unterwegs sind und die dann zurückkommen und dann in den blumigsten Worten davon erzählen, wie in China das ganze moralische Leben den Bach runtergegangen sei, weil da die Chinesen so viel Opium rauchen.
Und das fand ich auch noch
Und
ganz spannend als kleinen Einwurf, weil du dann auch beschreibst, dass diese Missionare ganz oft überhaupt nicht mit irgendjemandem sprechen, der Opium konsumiert, sondern meistens mit anderen Missionaren oder Leuten aus der Politik oder so.
genau, also ich meine, die haben wahrscheinlich schon auch ein bisschen Kontakt. Also die haben dann ihre Missionsstationen und es sind auch auf diesen Missionsstationen finden dann auch frühe Experimente mit Entgiftung statt. Also es werden dann in China, fangen dann diese Missionare völlig ohne jede Ahnung, wie das geht, fangen die an sozusagen, weil sie das Evangelium verkünden wollen und weil sie merken, das geht nicht so gut, wenn jemand irgendwie opiumabhängig ist, fangen die an, die Leute einfach zu entgiften. Und da entsteht auch so diese Verknüpfung von Entgiftung und Sühne. Da kann man ganz gut erkennen und daran musste ich denken. Ich habe da eine Folge von dir gehört, wo du mit, ich glaube, Bina hieß sie, gesprochen hast. Ne, da konnte man das irgendwie ganz gut so immer mitspüren, dass sie so viel konfrontiert ist mit dieser Vorstellung, sie muss jetzt beweisen, dass sie wirklich clean ist, dass sie wirklich diese Sühne hinter sich gebracht hat, dass sie wirklich sozusagen erstmal kommt die Beichte, ne, das kennen wir auch vom Alkohol, die Alkoholbeichte, die Suchtbeichte, das kennen wir ja auch schon bei Thomas de Quincey, der hat das ja auch Beichte genannt, also Confession. Das heißt, es geht irgendwie darum, sich erstmal seiner Sünde zu entledigen und dann, wenn man wieder clean ist, dann kann man vielleicht hoffen, dass die Gesellschaft einem wieder vergibt, ja.
Genau, und
Und
das
das
ist auch
heißt,
zum Beispiel diese Substitution auch immer nur ein Zwischenstadium. Es ist nicht als Lösung gedacht oder so, sondern das ist auch
nee,
immer
genau.
nur
Und
ein Zwischenschritt zur Abstinenz. So.
genau, und man muss ja auch quasi hingehen, wie für die Hostie, ne? Muss man jedes Mal zum Arzt hingehen und darum bitten, dass man bitte also diese Kontrolle bleibt bestehen und es ist auf keinen Fall so, dass man sozusagen da irgendwann mal rauskommt, sondern dieser christliche Subtext läuft unter dem ganzen Thema entlang. Und wenn man so ein bisschen dafür sensibilisiert ist, merkt man das. Also, was ich auch immer ganz schön finde, dieses, was in vielen Filmen vorkommt, wenn Leute dann aus der Suchtklinik abgeholt werden, ne? Dieses Bild vom cleanen, meistens jungen Menschen, der dann auf der Rückbank sitzt und irgendwie ganz geläutert ist und nun beweisen darf, dass er seine zweite Chance wirklich nutzen wird und so. Und dann kommt das Heilsversprechen, dann kommt das Paradies, aber natürlich nur, wenn man es gut, wenn man es diesmal schafft. Also sozusagen keine Rede von Krankheit, ne? Also wir wissen ja eigentlich, es gibt psychische Erkrankungen, die treten in Episoden auf, ja, und das ist bei Suchterkrankungen eben häufig auch so, dass es dann eben solche und solche Episoden gibt. Aber das ist nicht die narrative Struktur, mit der darüber geredet wird, sondern die narrative Struktur bleibt die, wo dieses Christliche unten drunter liegt. Genau, und das liegt daran, dass eben diese Protestanten in den USA einen großen Einfluss gehabt haben darauf, wie über Drogen nachgedacht worden ist in dieser Zeit. Und da spielt vor allem ein Mann eine Rolle, von dem ich noch erzählen möchte, und zwar heißt er Charles Brandt. Und hat einen sehr großen Einfluss gehabt auf das, wie wir heute immer noch mit Drogen umgehen in unseren westlichen Gesellschaften. Der ist nämlich auch Missionar, der gehört zur episkopalen Kirche und arbeitet auf den Philippinen. Da denkt man erstmal so, hä, was macht denn der auf den Philippinen? Das liegt daran, dass 1898 die USA aus Versehen, ups, aus irgendwie eine Kolonie bekommen haben. Also nicht nur eine, sondern Costa Rica und so. Also sie haben, es gab den Spanisch-Amerikanischen Krieg, den haben die Amerikaner gewonnen und haben jetzt plötzlich von den Spaniern so ein paar Kolonien abgezwackt, die so ein bisschen in der Nähe der USA liegen, also die Philippinen unter anderem. Jetzt hatten die USA natürlich ein Problem, ne? Weil eigentlich sind die USA ja die Vorkämpfer der Freiheit und der Unabhängigkeit. Also die Declaration of Independence ist ungefähr das Herzstück der amerikanischen Identität. Und jetzt müssen die erklären, warum es trotzdem eine super Idee ist, wenn die USA jetzt selber zum Kolonialherren werden und eigene Kolonien haben. So. Und das machen die genauso wie die anderen Kolonialherren das auch immer machen. Und zwar erklären sie einfach, dass es total super ist für die Leute, die sie da unterworfen haben, wenn sie jetzt kommen und da mal die Zivilisation hinbringen. Ein Aspekt dieser Zivilisierung, den die USA im Angebot haben, ist eben die Drogenfreiheit, also vor allem die Befreiung vom Opium. Und zwar sagt Herr Brent, und der ist da eben ganz vorne mit dabei, plädiert dafür, dass auf den Philippinen jetzt das Opium verboten werden soll, das vorher von den Spaniern einfach per Opiummonopol verkauft worden ist an die chinesische Minderheit, die es dort eben auch gibt. Es gibt dort auch genau wie in den USA eine große chinesische Minderheit. Brent sagt aber jetzt, nein, wir müssen die armen Filipinos und die armen Chinesen hier von Opium befreien. Und fährt dann eben, wie du eben erzählt hast, fährt in die umliegenden Länder, fragt die Kolonialherren und die Missionare, was denn das Problem sei mit dem Opium, kommt zu dem Schluss, okay, Opium verbieten ist der sinnvollste Weg. Das tun sie auch dann Anfang des 20. Jahrhunderts, ich glaube 1906 oder was, wird das auf den Philippinen dann der Opiumkonsum verboten. Und es passiert überhaupt nichts, ja, weil das einfach überhaupt nicht funktioniert. Sobald das legale Opium weg ist, fangen die Leute an zu schmuggeln, denn die Philippinen bestehen aus 7107 Inseln und alle Länder drumherum haben Opium noch nicht verboten. Das heißt, es wird einfach sofort das fehlende Opium eingeschmuggelt. Ja? Und Brent ist aber jetzt nicht von der bescheidenen Sorte, sondern denkt sich, ach so, ja okay, dann müssen wir es auf der ganzen Welt verbieten. Kein Problem. Und regt eben an, dass man sich mal international darüber abstimmen soll, dass Opium insgesamt reguliert werden sollte. Und das findet wiederum Großbritannien jetzt nicht so witzig, ne? Haben wir ja eben gesprochen, warum. Also die haben keine Lust, dass ihr cooles Modell mit Indien da von außen reguliert wird. Klammer auf, also auch dieser Handel geht inzwischen schon ein bisschen zurück und innerhalb von Großbritannien ist die Geschichte ein bisschen komplizierter, denn da gibt es jetzt auch schon Opposition gegen diesen Export von Opium aus Indien nach China. Aber insgesamt wollen die Briten sich da nicht auf die Finger gucken lassen und sind total dagegen. Und trotzdem gelingt es aber Brent und seinen Spezies da in Shanghai bei der ersten Opiumkommission, dass sie sich darauf einigen, dass Drogenexport vor allem, also der internationale Handel vor allem mit Opium am Anfang und später kommt dann Kokain und nach alle möglichen anderen Stoffe dazu, reguliert werden sollte. Das heißt, da ist eben ein Protestant, der auch dieses ganze Thema mit den Chinesen und dem Opium sehr intus hat, eben ganz wichtig daran beteiligt, die Stimmung zu setzen. Und bei dieser ersten Kommission 1909 wird auch zum ersten Mal festgeschrieben, okay, die medizinische Indikation ist das Entscheidende. Also der Konsum von psychoaktiven Substanzen oder am Anfang eben von Opium, aber das wird dann eben auf alle anderen Substanzen erweitert. Dieser Konsum ist genau dann okay, wenn es eine medizinische Indikation gibt, wenn es also einen Arzt gibt, der dir bescheinigt, du brauchst diesen Stoff. Und alle anderen Indikationen, also meinetwegen die Selbstheilung, weil ich selber finde, ich brauche diesen Stoff oder der Freizeitkonsum oder was auch immer, ja, das ist alles nicht okay, sondern es braucht plötzlich diese medizinische Indikation. Darauf einigt man sich. Und am Anfang glauben alle, dass es wäre total in die Hose gegangen, weil so eine Kommission auch keine bindende Wirkung hat und niemand da irgendwie drauf reagieren muss. Aber langfristig bleibt das eben der Konsens, der bis ins späte 20. Jahrhundert und teilweise bis heute eigentlich Bestand hat. Darauf wird dann das ganze internationale Drogensystem oder Regime aufgebaut, dass man eben unterscheidet in Medizin, also die gute Droge, denn Droge heißt ja ursprünglich ist das ja einfach bedeutet Trockenfässer und das sind die Trockenfässer, in denen getrocknete Heilpflanzen transportiert worden sind. Das heißt, am Anfang gibt es begrifflich keine Unterscheidung und in den USA ist ja Drugstore immer noch die Apotheke, ne? Also Drug kann in den USA immer noch die gute oder die böse Droge bedeuten. Aber 1909 fängt das eben an, dass man unterscheidet zwischen den guten Drogen, die sind gegen Krankheiten einzusetzen, und den bösen Drogen, das ist der Drogenmissbrauch, also der Gebrauch von psychoaktiven Substanzen aus Gründen, die der amerikanischen Gesellschaft zu dieser Zeit nicht gefallen haben.
Du nennst diese Konferenz in Shanghai auch die Geburtsstunde der Prohibition. Es geht dann wirklich mit so einer Verbotswelle los. Die Amerikaner verabschieden 1914 ein Gesetz, das heißt Harrison Narcotics Tax Act. Und du sagst, dieses Gesetz macht aus allen amerikanischen Drogenabhängigen erst Steuerhinterzieher und dann Kriminelle. Was meinst du damit?
Naja, der Harrison Act ist eben erstmal ein Steuergesetz. Das heißt, es ist eine ziemlich lange Gesetzgebung, die ziemlich kompliziert erklärt, wer jetzt in der Lage sein wird, in Zukunft Steuern auf Drogen zu bezahlen. Also es ist ein bisschen kompliziert. Das ist auch im Treasury Department angesiedelt. dieses Gesetz. Das heißt, es ist gar nicht im Justice Department, wo es eigentlich hingehört, sondern ursprünglich ist es ein Finanz-, es ist einfach ein Steuergesetz, wo geregelt ist, dass Ärzte und Apotheker, die irgendwie Rezepte ausstellen oder Rezepte bedienen sozusagen, dass die bestimmte Steuern zahlen müssen auf Opium oder auf Opiumderivate oder auf Kokain. Am Anfang sind das diese Stoffe vor allem. Das heißt, zunächst hat das jetzt noch keine kriminalisierende Wirkung, sondern jeder, der jetzt diese Lizenz nicht hat, kann im Prinzip das immer noch kaufen, aber kann eben die, darf die sozusagen die Steuern darauf nicht bezahlen, weil er ja nicht lizenziert ist dafür. Und dadurch macht man sich der Steuerhinterziehung erstmal nur schuldig. Das heißt, es ist jetzt erstmal noch nicht so ein krasses Ding. Und das führt dazu, dass die Leute, den Leuten auch erstmal geholfen wird. Also erstmal stehen die Leute schon da und können das jetzt nicht mehr einfach so kaufen. Aber sie können eben zu ihrem Hausarzt gehen und sagen, du hör mal, ich habe eine Abhängigkeit, kannst du mir das Rezept schreiben? Und das gibt es auch einige Ärzte, die sagen, ja, stimmt. Guck mal, du hast eine Abhängigkeit. Das heißt, du wirst körperliche Schäden haben, wenn ich dir diese Sache nicht verschreibe. Das heißt, es ist ja im Prinzip eine Behandlung deiner Sucht, wenn ich dir jetzt, also Maintenance wird das dann genannt, wenn ich dir jetzt diese Droge weiterhin verschreibe. Und das tun viele Ärzte und es entstehen auch in kürzester Zeit Suchtkliniken, in denen die Leute dann mit diesen Stoffen versorgt werden und in denen man eben versucht, irgendwie mit diesem ganzen Thema erstmal umzugehen. Und dann entscheidet aber, ich glaube 1920, der Supreme Court, dass Sucht keine gültige Indikation sein kann für die Verschreibung von diesen Stoffen. Und das führt dazu, dass die Leute plötzlich auf der Straße sitzen. Also die können jetzt nur noch in die Apotheke einbrechen oder sie müssen es halt auf dem Schwarzmarkt kaufen. Und sofort entsteht dieser Schwarzmarkt und dadurch entsteht zum ersten Mal überhaupt das, was wir heute so als Drogenmilieu bezeichnen. Also vorher waren diese Leute, gab es da nicht so eine Unterscheidung dieser zwei Welten, aber jetzt plötzlich entsteht sozusagen eine Welt, in der diese kriminalisierten Menschen irgendwie versuchen müssen, sich ihre Droge anders zu besorgen. Das heißt, die Preise gehen hoch, die Gefahr geht hoch, man weiß nicht mehr, was genau da drin ist, was man da bekommt. Und es entsteht natürlich auch eine Kriminalität, weil diese Leute eben häufig dann gezwungen sind, sich viel Geld in kurzer Zeit zu beschaffen und das zum Teil eben nicht können mit den Berufen, die sie vielleicht noch haben oder dann irgendwann verlieren. Das heißt, die Drogenkriminalität entsteht auch erst in dieser Zeit.
Jetzt ist es ja so, dass zu diesem Zeitpunkt die Drogenpolitik jedes Landes noch ein bisschen unterschiedlich ist. Es ist noch nicht so, dass die Prohibition überall das Primat ist, sagen wir mal. Das ist vor allem in den USA, da geht es dann so los. In Deutschland ist es noch nicht so, aber dann passiert etwas 1914, was Europa natürlich sehr verändert. Und zwar der Erste Weltkrieg geht dann in Europa los und am Ende dieses Weltkriegs beeinflusst auch die Drogenpolitik, weil Deutschland zum Beispiel dann ja auch nicht mehr oder mit dem Versailler Vertrag dann auch zu gewissen Regulierungen gezwungen wird. Was passiert da und was bedeutet das dann für die Drogenpolitik oder die Drogenwahrnehmung in Deutschland?
Genau, also man kann sehen, dass die deutschen Delegierten auf diesen frühen Konferenzen zu Opium erstmal so ein bisschen zurückhaltend sind. 1909 in Shanghai, der Herr Rösler, der ist noch, findet es noch irgendwie ganz, ganz okay, aber da ist es ja auch noch nicht bindend, ne? Aber in Den Haag, das ist die erste richtige bindende Opiumkonferenz dann 1912, 13. Da sind die deutschen Delegierten ganz dagegen, dass man den Opiumhandel reguliert. Und das liegt einfach nur daran, dass Deutschland natürlich ein Geschäftsmodell hat. Also die importieren in großem Stil das gute türkische Opium und verarbeiten das weiter zu Morphium, zu Heroin, zu Kodein, zu anderen Substanzen, die eben aus Opium gemacht werden. Und dann verkaufen die das weiter, sowohl im Deutschen Reich als auch halt exportieren das wieder. Das heißt, die haben überhaupt keinen Bock auf Regularien. Das können die nicht gebrauchen und deswegen sind die dagegen und ratifizieren das einfach nicht. Also die stimmen dagegen. Und bei so einer internationalen Konferenz muss man ja immer erstmal, gibt es sozusagen Delegierte, die besprechen das zusammen, dann gibt es irgendwie ein Abschlussdokument und dann muss jeweils die Regierung zu Hause das wieder ratifizieren und dann in Kraft setzen. Und das Deutsche Kaiserreich sagt so, nö, dankeschön, kein Bock. Und dann verlieren sie aber den Ersten Weltkrieg und die Alliierten oder vor allem Großbritannien und die USA sorgen dafür, dass diese Konvention von Den Haag hinten dran geheftet wird an den Versailler Vertrag. Und da gibt es ja keine Verhandlungen, ne? Also Deutschland nimmt ja nicht teil an den Verhandlungen zum Versailler Vertrag, sondern die dürfen am Ende antanzen und einmal unterschreiben. Und haben das dann alles an der Backe. Jetzt ist es so, dass in den 20er Jahren Deutschland kein Drogenproblem hat, keins, von dem man als solches sprechen könnte, sondern es gibt natürlich, wie nach jedem Krieg, gibt es eine Gruppe von Morphinisten, die auch ein bisschen größer ist als vor dem Ersten Weltkrieg. Im medizinischen Milieu gibt es auch immer Leute, die sozusagen mit ihrem Stress so umgehen, dass sie den Zugang, den sie haben, nutzen und dann abhängig werden von diesen Substanzen. Aber abgesehen davon gibt es keine große Abhängigkeitsproblematik und es wird vor allem auch nicht gesellschaftlich darüber gesprochen. Noch weniger ist es so bei Cannabis. Cannabis kommt dann 25 bei der Konferenz in Genf noch auf die Liste, einfach weil Ägypten gesagt hat, ey, können wir vielleicht noch Cannabis auch drauf machen? Wir haben irgendwie ein Haschischproblem. Und die anderen so, ja, okay, kein Problem. Eine Hand wäscht die andere, ne? Ihr macht bei uns mit, bei unserem Opium-Ding, dann machen wir bei euch mit, bei eurem Cannabis-Ding. Auch da, also da steht in den Reichstagsverhandlungen zum Opiumgesetz, steht drin, ja, nee, also Cannabis ist uns nicht bekannt, dass das in Deutschland irgendeine Sache ist, ne? So. Also ich habe auch so einen Bericht gelesen von 1927 vom Gesundheitsministerium, die sozusagen alle Sachen durchgehen, die gerade als Gesundheitsprobleme in Deutschland ein Ding sind. Und da ist einfach Cannabis gar nicht dabei. Also da gibt es dann Sucht, da geht es dann um Alkohol, Nikotin. Und Kokain hat glaube ich, 5 Tote 1927 in Deutschland. Und Morphinisten sind es dann so 200. Aber lass mich jetzt nicht lügen, ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz auswendig. Aber es ist sozusagen wirklich eine ganz kleine Zahl von Betroffenen und es gibt keine Debatte. Und dann muss aber Deutschland eben ein Gesetz einführen. Machen sie auch 1920 so ein provisorisches Gesetz und 1929 dann das Opiumgesetz, in dem Kokain, die Opiumderivate und Cannabis verboten werden, aber eben noch nicht weitgehend kriminalisiert, sondern es gibt keine Verfolgungsrealität, es gibt keine Behörde, die sich damit irgendwie speziell befassen würde. Es kommt dann später die Opiumstelle, aber das ist nicht wie in den USA keine Polizeibehörde, die sich sozusagen da den Augenmerk drauflegen würde, sondern das ist einfach, die Leute kriegen kleine Geldstrafen, wenn sie auffallen in dem Zusammenhang. Die schwerste Strafe ist, glaube ich, ein halbes Jahr Gefängnis. Also es ist alles ziemlich harmlos, betrifft super wenig Leute und es bleibt auch so. Also bis zum Zweiten Weltkrieg ist das kein Thema. Im Zweiten Weltkrieg wird das ein bisschen ein Thema dadurch, dass die Eugeniker weiterhin vor allem Alkoholkrankheit, aber auch andere Abhängigkeitserkrankungen für ein Zeichen davon halten, dass jemand genetisch degeneriert sei, also innerhalb von der ganzen Idee vom Volkskörper wieder, den man ja schützen muss. Das heißt, da spielt das wieder eine gewisse Rolle, aber eben, das bleibt auch ein Randphänomen. Also das ist zahlenmäßig kein großes Thema und betrifft während des Zweiten Weltkriegs eben vor allem Leute mit Alkoholproblemen. Die kommen da eher in den Fokus. Es findet aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg da kaum eine Aufarbeitung statt zu diesem Thema. Das ist eben dadurch, dass es so ein Randphänomen ist, gab es dann nicht in den 50er oder 60er Jahren mal so einen Moment, wo man gesagt hat, ah, übrigens, das war Quatsch, sondern im Gegenteil, viele Leute, die dann in der Bundesopiumstelle arbeiten in Westdeutschland, sind in diesem Zusammenhang so sozialisiert und ausgebildet. Es gibt da auch viele Kontinuitäten innerhalb dieser Ministerien. Die haben vorher eben in der Reichsopiumstelle gearbeitet, jetzt arbeiten sie in der Bundesopiumstelle und haben im Prinzip viele dieser Ideen. Und man muss schon dazu sagen, also die wenigen, das waren zwar wenige Leute, aber die, die das betroffen hat unter den Nazis, die waren schon durchaus eine ernstzunehmende Opfergruppe, ne? Also das würde man unter diese Kategorie der Krankenmorde klassifizieren. Da gab es durchaus viele Leute, die sterilisiert worden, zwangssterilisiert worden sind, aber auch deportiert und umgebracht in den Konzentrationslagern aufgrund ihrer Abhängigkeitserkrankungen. Genau, das würde ich sagen, es lässt sich immer schwer nachweisen historisch, aber das ist subkutan so ein bisschen noch im System, also sozusagen diese Assoziation damit, dass das degenerierte Leute sind, die krank sind und die unserer Gesellschaft schaden. Dieses Bild lässt sich durchaus zurückführen auf die Nazis und hält sich ziemlich lange und bleibt eben so, wie ich es eben gesagt habe, dieser christliche Subtext, so bleibt dieser Nazi-Subtext durchaus immer wieder noch erkennbar, auch wenn es natürlich immer ein bisschen schwierig ist, dann sozusagen zu beweisen, okay, dieses, genau dieses Wort oder diese Äußerung war jetzt mega Nazi. So würde ich das nicht machen, aber es gibt eben diese Strömung im Diskurs, die, würde ich sagen, durchaus einen Einfluss gehabt hat.
Ich habe ja eben gesagt, es gibt dann so eine, gerade aus den USA heraus, so eine Verbotswelle. Was natürlich dann auch passiert, 1919 nämlich, ist ja dann die Alkoholprohibition. Also da geht es dann nicht mehr um Drogen oder das, was dann als Droge so bezeichnet wird, sondern da wird dann auch Alkohol verboten. Und das ist ja dann eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Und daran sieht man dann sehr gut, was diese Verbotskultur und also diese Prohibition hervorbringt, nämlich ganz drastische Konsequenzen, weswegen sie ja dann auch zurückgenommen wird. Du beschreibst es dann in deinem Buch auch, und was mich echt schockiert hat, das wusste ich vorher nicht, war, dass du dann auch schreibst, dass der Staat in Industriealkohol giftige Stoffe beigemischt hat. Was ist da passiert?
Naja, also es gibt Industriealkohol, das ist immer noch so, der wird vergällt, sagt man. Das heißt, da werden giftige Stoffe reingemischt, damit man ihn eben als Industriealkohol verwenden kann, aber nicht so einfach irgendwie in seinen Cocktail kippen. Also das ist gängige Praxis, das ist auch heute noch so. Aber der amerikanische Staat hat eben, als sie gemerkt haben, okay, es gibt jetzt einen wahnsinnig explodierenden Schwarzmarkt, der dazu führt, dass plötzlich ganz viele Unternehmer auf diesem Schwarzmarkt ihren eigenen Alkohol herstellen und illegal verkaufen. Um das zu unterbinden, hat man verschiedene Sachen gemacht, die alle nicht gut funktioniert haben. Also man hat natürlich versucht, die Leute zu verhaften und die Destillieranlagen zu konfiszieren und so weiter.
Das fand ich auch noch einen ganz witzigen Fakt, dass es sich quasi gelohnt hat, jede Woche, selbst wenn man jede zweite Woche irgendwie die Destilliermaschine konfisziert bekommen hätte, es hätte sich immer noch gelohnt.
Genau, also nach zwei Wochen war das amortisiert, die Investition in so eine Anlage. Das hängt natürlich damit zusammen, und das ist natürlich der große Unterschied zu dem ganzen Drogending, ne? Das, was wir heute haben. Alkohol lässt sich einfach so wahnsinnig leicht selber herstellen. Also Alkohol, der Gärungsprozess ist ja im Prinzip was, was von alleine passiert, wenn man nicht gar nichts macht, ja, bei vielen Lebensmitteln. Deswegen ist sozusagen der Aufwand, sowas herzustellen, ganz klein. Und auch der finanzielle Aufwand, so eine Destillieranlage zum Beispiel sich hinzustellen, ist einfach nicht groß. Und dadurch ist es quasi unmöglich gewesen, dem nachzukommen. Das heißt, die kämpfen da wahnsinnig gegen Windmühlen. Ein Mittel, um das irgendwie um da sozusagen gegen diesen Schwarzmarkt vorzugehen, war, dass man eben den Industriealkohol dann von heute auf morgen mit mehr von diesem Vergällungsmittel versetzt hat. Also auch da bin ich jetzt chemisch raus, was genau die da reingetan haben, weiß ich nicht. Aber das haben natürlich dann die Grundunternehmer auch wieder nur versetzt gemerkt, ne? Das ist ja immer so ein bisschen dieses Spiel zwischen der Polizei und den Gangstern, dass dann immer wieder die eine Seite hat wieder was Neues erfunden, dann kommt die andere Seite und versucht dagegen vorzugehen, und das versetzt sich so. Und wer darunter leidet, sind natürlich vor allem die Konsumierenden, weil die natürlich trotzdem in den Flüsterkneipen weiter konsumiert haben, die Leute. Und da sind eben auch wahnsinnig große gesundheitliche Schäden entstanden, weil eben entweder der Alkohol schlecht hergestellt war oder eben diese Vergiftung durch diesen Industriealkohol haben auch Menschenleben gekostet. Und insgesamt ist es ein bisschen schwierig rauszufinden. Also auch da ist die Zahlenbasis, glaube ich, nicht so ganz toll, weil man ja vielleicht, wenn man jetzt eine Tante hat, die dann an ihrem Alkoholrausch gestorben ist in der Flüsterkneipe, das hat man vielleicht nicht unbedingt gemeldet, ne? Es ist aber sicher, dass sehr viele Leute da durchaus großen Schaden genommen haben.
An dieser Stelle will ich, glaube ich, historisch einen Cut machen, weil in der Folge, in der wir uns schon mal getroffen haben, setzen wir ungefähr da ein. Mhm. Wer wissen wir, wie es dann weiterging und wie dann die Verbotswelle aus den USA über ganz Europa und die ganze Welt übergeschwappt ist, kann da gerne reinhören. Und zum Schluss hätte ich noch zwei Fragen, die sich auf dein neues Buch selbst beziehen. Du, am Ende des Buches schreibst du, dass du das Buch bewusst ohne Fußnoten und ohne wissenschaftlichen Jargon geschrieben hast. Mhm. Wieso?
Naja, so meine Dissertation, ne? Also es gab ja die Mohnblumenkriege, das hat 500 Seiten und tausende von Fußnoten, und ich habe 7 Jahre dran gearbeitet, brutto, muss man sagen. Ich habe auch Kinder gekriegt in der Zeit. Das ist immer wahnsinnig viel Arbeit und erreicht ungefähr niemanden. Also ich gucke zwar immer, und dann bin ich immer ganz froh, dass Leute das ausleihen in der Uni-Bibliothek, ja, also es scheint doch irgendwie manche LeserInnen zu finden. Aber von dieser Dissertation, da werden 400 Exemplare gedruckt, ne, und die kosten dann was, 46 Euro kostet, glaube ich, das Buch. Und das verstehe ich gut, dass das die Leute sich jetzt nicht die ganze Zeit kaufen wollen. Und es hat ja auch eine Funktion, dass das so geschrieben ist, mit einem sehr präzisen Vokabular geschrieben ist und mit sehr vielen Fußnoten und mit Anknüpfung an die wissenschaftlichen Debatten und so weiter. Aber das schreckt auch ab. Also ich verstehe jede und jeden, die sich in ihrer Freizeit nicht die Arbeit machen, so ein Buch zu lesen, denn da ist es Arbeit. Also ich habe mir zwar sehr viel Mühe gegeben, bei den Mohnblumenkriegen das so zu schreiben, dass man das verstehen kann, aber es bleibt trotzdem so, dass ich da viele Anekdoten nicht erzählen durfte, weil sie einfach keinen wissenschaftlichen Mehrwert haben. Und deswegen hatte ich das Bedürfnis, weil ich dann doch gemerkt habe, es gab so viele Leute, die mit mir immer wieder darüber sprechen wollten. Und das Interesse war irgendwie so groß, dass ich gemerkt habe, hey, ich glaube, jetzt vor allem im Zusammenhang auch mit der Cannabis-Legalisierung Habe ich da eigentlich einen Beitrag zu leisten und würde den gerne so verpacken, dass man den besser versteht und dass man den auch vielleicht so ein bisschen als Entertainment, also dass es das vielleicht ein bisschen Spaß macht, das zu lesen und eben nicht sich nach Arbeit anfühlt, sondern dass man das Gefühl hat, okay, ich habe wirklich was neu verstanden, aber es war für mich jetzt keine Qual, das in meinen Kopf reinzukriegen, ja. Und deswegen habe ich das sozusagen den ersten Teil ja nur, also die Mohnblumenkriege, da geht es ja im Schwerpunkt um den amerikanischen War on Drugs im Ausland und um die Drogenbekämpfung in verschiedenen Teilen der Welt im späten 20. Jahrhundert. Was ich aber jetzt dann nochmal auserzählt habe und aufbereitet für ein breiteres Publikum und für mehr Lesevergnügen, ist eben dieser erste Teil, in dem, den wir jetzt gerade besprochen haben, wo ich erkläre, wie kommt es eigentlich dazu, dass es zu einem Problem wird. Und das war beim Schreiben der Doktorarbeit auch tatsächlich so, dass ich dachte, okay, man braucht ja immer so ein Vorkapitel, da schreibt man mal kurz, was eigentlich das Problem ist und dann können wir uns der Lösung widmen. Und dann habe ich aber bei der Arbeit halt gemerkt, okay, krass, das wird länger und länger und länger. Und es wird nicht eins, sondern zwei oder drei oder vier oder fünf Vorkapitel und so weiter. Es wurde immer größer. Dann musste ich das für die Veröffentlichung wahnsinnig zusammenkürzen, weil man ja eben nicht 800 Seiten Dissertation, also das war mir zu teuer.
Ja.
Aber das heißt, da ist ganz viel auch beim Kürzen wieder rausgeflogen, was ich eigentlich total schön fand zu erzählen. Und daraus habe ich eben jetzt das neue Buch gemacht. Weil ich auch fand, das ist sozusagen der Teil, der jetzt auch politisch gerade total relevant ist, dass man mal versteht, es ist eben kein gesundheitliches Problem, wo man dann mal drei medizinische Aufsätze über die Nebenwirkungen von Cannabis liest und die Sache verstanden hat, sondern um zu verstehen, was da an assoziativen Ballast hinten dran hängt an dem Thema und wo das herkommt und warum das eigentlich, dass das eigentlich eine Sitzlichkeitsgesetzgebung ist und dass das eigentlich, was da an christlichem Anstandsgefühl so hinten dran hängt an all diese Dinge, um das mal zu verstehen und das auch einzuspeisen in das Nachdenken über die Zukunft unserer Drogenpolitik. Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben und eben ohne diesen engen Fußnotenapparat.
Du hast am Ende des Buches ja auch so ein paar Learnings angeheftet, also das, was du in die Diskussion um die Legalisierung zum Beispiel mit reingeben möchtest. Gab es da, also ich meine, jetzt beschäftigst du dich ja natürlich schon sehr lange damit, aber gab es jetzt noch was in dem Buch, was dich selber nochmal so überrascht hat oder was selber nochmal so ein Learning für dich war?
Ja, also der ganze Deutschland-Teil ist ja neu. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Also dadurch, dass es in der Diss um die USA ging, habe ich da dieses ganze Deutschland-Kapitel eigentlich nicht so arg gebraucht und habe jetzt das deswegen nochmal neu recherchiert. Und das gibt mir eigentlich Hoffnung. Also, dass sozusagen in Deutschland die Geschichte der Prohibition so verhältnismäßig kurz ist, dass wir also zwar schon relativ lange dieses Opiumgesetz haben, dass wir uns für das Thema aber eigentlich erst seit den 70er Jahren interessieren, also seit es das Betäubungsmittelgesetz in Deutschland gibt und so richtig dann erst seit Christiane F. Das hat mir doch Hoffnung gemacht, weil klar, das hat natürlich tiefe Spuren hinterlassen. Jetzt gibt es schon sehr viele Leute, die mit dieser Angst sozialisiert worden sind und mit diesen teilweise doch sehr verzerrten Bildern groß geworden sind. Aber es ist eben keine jahrhundertelange Geschichte, wie es in den USA schon langsam so ist, ne? Also das heißt, der Morast ist nicht ganz so tief in Deutschland oder es ist sozusagen dieses Prohibitionssystem noch nicht ganz so lange eingefahren. Und vielleicht macht es das ein bisschen leichter, nochmal zu wenden und nochmal irgendwie neu darüber nachzudenken, wenn eben diese Tradition nicht ganz so lang zurückgeht. Das fand ich interessant und hat mir ein bisschen Hoffnung gegeben. Das war mir genau vorher auch nicht in dem Maße so klar.
Und dann noch eine allerletzte Frage. In der Danksagung bedankst du dich auch bei deinen Kindern und dann schreibst du, und wenn ihr etwas über Drogen wissen wollt, dann fragt einfach eure Mama. Und jetzt frage ich mal ganz überspitzt, also hast du keine Angst vor der Drogenhölle? Davor, dass deine Kinder in den Drogensumpf absinken?
Nö, habe ich keine Angst davor, weil ich eben hoffe, dass ich sozusagen auf meine ganz spezielle Art ein Klima geschaffen habe bei uns in der Familie, wo die Kinder keine Angst haben werden, mich zu fragen, wo die Kinder auch wissen werden, es ist ein Thema, über das man sich informieren kann. Also schon allein diese Information ist ja ganz gut, ne? Wenn man sozusagen weiß, okay, das ist nichts, was ich halt einfach ausprobieren muss, weil meine Freunde das machen, sondern das ist was, wo ich selbst bestimmt darüber gut mich informieren kann, was ist denn sozusagen, also ich meine so die Basics, was ist das für eine Droge, die ich da ausprobieren will? Was brauche ich, um mit diesem Konsum sicher zu sein? Was sind sozusagen sinnvolle oder nicht so sinnvolle Begleitumstände? Was ist ein gutes oder was ist ein schlechtes Setting? Was ist eine sinnvolle Einstiegsdosis zum Beispiel? So, ja, das sind so Dinge, das sind so Gedanken, die kann man sich machen. Oder man kann einfach reinrennen in eine Situation, in der dann jemand sagt, hier willst du mal probieren. Und dann macht man so, okay. So, das sind vielleicht schon mal ganz gute Voraussetzungen. Und außerdem, klar, mache ich, was alle Eltern machen und versuche natürlich einfach resiliente Kinder aus diesen Kindern zu machen, die gut für sich sorgen können. Und da kann man ja auf allen möglichen Ebenen was dafür tun. Aber nee, also tatsächlich mache ich mir keine großen Sorgen, dass wir da Probleme kriegen werden.
Dann danke ich dir ganz herzlich für dieses aufschlussreiche und detaillierte Gespräch. Es war wie immer schön, dich hier zu haben.
Ja, danke für die
Und
Einladung.
allen Hörerinnen und Hörern lege ich ans Herz, den großen Rausch zu lesen und noch mehr darüber zu erfahren. Und ich bedanke mich für deine Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ja, danke schön. Bis dann.